Und das ist ein richtig krasses Learning, das habe ich in den letzten Folgen schon mal gesagt. Wie gesagt, es ist alles passiert. Es ist nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt das machen, damit ich da hinkomme, weil das ist mein Ziel. Das habe ich noch nie gedacht. Also mein Ziel war es halt immer irgendwie erfolgreich zu sein, aber ich dachte mir nur so, naja, ich mache einfach das, auf was ich Bock habe. So. Aber dann ist daraus halt immer viel mehr entstanden. Ich hatte Bock, ein Kinderspiel zu machen, auf einmal ist da ein riesiger Online-Shop raus geworden mit 700 Produkten. Hä, wie ist das passiert? Ich hatte Bock, über meine Schwangerschaft, über coole Kinderwagen zu schreiben, auf einmal ist da ein großes Online-Magazin raus geworden. Ich hatte Bock, so, also ich kann da weiter das ausführen. Hallöchen.
Gott. Hallo, hallo, hallo.
Was für eine schöne Begrüßung. Hallöchen, das ist auch, wenn jemand Hallöchen sagt, das geht gar nicht.
Moinsen.
Das geht auch nicht. Also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empf und
Öla.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sind. Ehrlich gesagt haben wir es die letzten zwei Tage immer so ein bisschen aufgeschoben, diese Podcast-Folge zu machen, weil das Leben irgendwie so dazwischen kam, also nichts Wildes, einfach nur, dass wir irgendwie viel zu tun hatten.
Langes Wochenende mit drei kleinen Kindern zu Hause, reicht das nicht als Grund?
Das reicht als Grund auf jeden Fall und dann hatten wir auch noch technische Probleme, weswegen die letzte Podcast-Folge statt morgens abends kam und mich hat es sehr gefreut, dass euch das aufgefallen ist und wir so viele Nachrichten bekommen haben, wo denn die Podcast-Folge bleibt.
Ja, bedeutet, warum kann ich Montagmorgen auf meinem Weg zur Arbeit eure Folge nicht hören?
Ja, bedeutet, dass ihr uns vermisst habt. Und das ist richtig schön. Also, wir machen das jetzt immer so, dass ihr auf uns warten müsst. Nein, Spaß. Wir probieren es wieder pünktlich zu machen. Da gab es echt technische Probleme. Wir hatten Probleme, die Folge hochzuladen. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber es ging ja nachmittags wieder. Daher Probleme behoben. Und jetzt starten wir direkt mal mit Herbie. Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Wäre eigentlich gelogen, ne? So klassisch auf, wie geht's mir? Ich bin ein bisschen aufgewühlt, würde ich sagen. Das lange Wochenende war schön, aber auch eigentlich vor allem schön, aber in Spitzen auch ein bisschen anstrengend. Aber ja, der Montag hat so richtig gestartet, hat so alle Klischees eines Montags erfüllt. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass heute schon Dienstag ist.
Und wie geht's dir mit mir?
Mit dir geht's mir ähnlich. mit dir geht's mir auch gut und ich freue mich auf sehr viele Dinge, die da vor uns liegen, aber ab und zu wird man da doch nochmal zurückgeworfen in alte Muster oder Denkweisen und das haben wir aber gelernt, ganz gut aufzuklären. Manchmal dauert es vielleicht auch einen Tag oder zwei, aber doch, das würde ich dazu sagen. Und möchte den Ball gerne an dich spielen, weil ich mich frage, was du dazu jetzt sagen wirst, ob du das ähnlich empfindest. Und wie geht's dir?
Ich würde erstmal, glaube ich, beantworten wollen, wie es mir mit dir geht und dann okay. Auch, wie geht's mir. Also mir ging es die letzten Tage nicht so gut mit dir, also besonders gestern. Also wir hatten uns Samstag schon so ein bisschen in den Haaren, auch irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, was da war. Also das war das Thema mit dem Instagram-Öffnen und so. Müssen wir ja auch nicht mehr im Detail ausdiskutieren. Es ging darum, dass ich dich auf was aufmerksam mache, was dich eigentlich auch echt stört, aber ich das natürlich auch in einem Moment auf dich darauf aufmerksam gemacht habe, wo es nicht hätte sein müssen. Und am Ende hat es sich ja total hochgeschaukelt. Dann hatten wir irgendwie Samstag schon auch mal so Krisenstimmung, was bei uns wirklich nicht regelmäßig, also es gibt's bei uns eigentlich so nicht, deswegen ist es für uns auch komisch und was Besonderes, wenn wir uns so über ein paar Stunden irgendwie so ein bisschen die Stimmung angespannt ist, weil wir kennen ja das Problem, mit Herbie kann man nicht streiten. das war am Samstag und dann gestern Montag war irgendwie total der Wurm drin. Und du hattest super schlechte Laune und warst total gestresst und ich habe es überhaupt nicht verstanden und bin dann, und da kommen wir ein bisschen auf das Thema von letzter Woche, in der Situation gewesen, dass ich als Chefin der Firma, gar nicht unbedingt von dir, sondern von allen Mitarbeitern, irgendwie dann sagen musste, okay, was ist eigentlich los mit dir? Also du warst richtig schlecht drauf, du warst auch bei unserem, wir hatten unseren Joe Fix, also so einen Termin, den wir jeden Montag haben mit dem Team, wo wir über alles sprechen, und Herbie war komplett abwesend, hat irgendwie auf seinem Handy rumgetippt, hat durch den Raum geguckt und so, und war also komplett nicht bei der Sache, und ich war in der Situation zu sagen, okay, jetzt mal kurz hier nur in der Mitarbeiter-Situation, unabhängig davon, dass wir ein Paar sind, was stimmt mit dir nicht? Und das war echt dann wieder, das war auch schon wieder eine unangenehme Situation gestern. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Und dann habe ich auch noch, wir haben gestern viele Triggerpunkte gehabt, also in allen Bereichen. Es ging dann auch irgendwie wieder voll auf einmal um den anderen Mann, der dann irgendwie gestern an einem Tag, an dem es uns als Paar irgendwie nicht so gut ging, andauernd uns vor die Füße gelaufen ist.
Ja.
Und ich bin dann immer, also ich bin dann vielleicht auch ein bisschen zu, was will mir das Leben sagen in diesem Mut, dass ich dann denke, so, was soll das jetzt? Wieso sehe ich den die ganze Zeit? Und dann auch in so Situationen, was mich gestern wirklich aus der Bahn geworfen hat, weil wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, dass mich das eigentlich nicht so triggert, wenn wir den sehen, weil wir den jeden Tag sehen. Aber ich bin dann darauf vorbereitet, dass wir den sehen. Und gestern war ich nicht darauf vorbereitet, weil es war in anderen Situationen und ich war irgendwie, ging es mir damit nicht so gut. Und das habe ich auch so ein bisschen, das hat mich gestern richtig krass beschäftigt. Und du gingst mir richtig auf den Sack. Ich ging dir auf den Sack. Und das haben wir in uns hineingefressen, haben dann erst heute Morgen, also gerade eben, ich habe noch nasse Haare, war ich in der Dusche, und dann bist du in die Dusche gekommen und hast dann mir gesagt, was eigentlich gestern mit dir los war. Und das war gut, weil das ist für dich ultra schwierig. Für dich ist es ultra schwierig, deine Emotionen zu, oder so Gedanken zu bündeln und auszusprechen. Mir fällt das super leicht, und für dich ist es aber schwierig, das zu übersetzen. Und deswegen war das schön, dass du das gerade gemacht hast. Ich habe dann in der Dusche erstmal angefangen zu heulen, habe dir das dann nochmal alles auch erzählt, gestern mit dem anderen Mann, was auch ultra schwierig ist für beide Seiten. Also für mich, dir das so erzählen, weil ich dir nicht das Gefühl geben will, als könntest du mir nicht vertrauen oder hättest du ein, würdest du irgendwie ein Konkurrenzdenken geben oder irgendwie sowas. Ich will dir auf keinen Fall das Gefühl geben, will dich aber abholen, wie es mir geht, um dir das nicht zu verheimlichen und auch nicht eine größere Sache rauszumachen, als sie eigentlich ist. Und das war gerade ein schwieriges, aber gutes Gespräch, weil ich dir auch nochmal erklärt habe, dass so Tage, an denen mich das mit dem anderen Mann krass triggert, das eben nichts mit dir zu tun hat. Und auch nicht mit einer vermeintlichen Beziehung zu dem anderen Mann, sondern eher zu einer zwischenmenschlichen Beziehung zwischen zwei Menschen, was unabhängig von Frau-Mann zu tun hat, sondern das könnte das eben genauso sein. Also diese Gefühle, die dann aufkommen, in so, wenn mich das triggert, kann genauso stattfinden wie mit einer alten Freundin, die man auf einmal nicht mehr sieht oder sowas. Also da haben wir gerade lange drüber gesprochen. Daher, genau, lange mal wieder, ich kann diese Fragen nicht so kurz beantworten wie du, lange wieder ausgeholt. Mir geht's mit dir grundsätzlich gut, weil wir darüber kommunizieren können und weil wir darüber sprechen können, aber es gibt Wochen, in denen es uns besser zusammengeht.
Ja.
So, mir geht's grundsätzlich sehr gut. Ich finde, das Wochenende war zu 99% unstressig. Ich fand das auch, das finde ich auch ein bisschen krass, dass du das auch viel stressiger empfunden hast als ich, weil du hast es auch ein paar Mal im Wochenende gesagt, hast dich dann auch nochmal bei deinen Kindern entschuldigt, weil du schon im Wochenende irgendwie gestresst warst, irgendwie innerlich gestresst warst. Die Kinder haben dich ultra getriggert, mich auch, aber dich hat das, glaube ich, langfristig länger beschäftigt. Weswegen du jetzt auch sagst, das Wochenende war schön, aber auch stressig. Für mich war das Wochenende eigentlich nur schön, dass sie drei, vier Mal ausgeflippt sind im Auto und so, die Kinder. Das war nervig, aber das ist halt so wie so, ja, es läuft halt so mit. So, also das ist halt da. So, aber das andere war eigentlich nur schön. Deswegen bin ich in einem guten Mut. Ich freue mich krass auf. Ich habe eine krasse Vorfreude auf alles. Mir geht's gerade aktuell in der Jetztzeit gut.
Ungeduldig bist du.
Ja, ich bin ungeduldig, aber ich bin gut ungeduldig. Also ich freue mich aber auch. Also ich könnte es auch beschleunigen.
Vorfreude?
Also Vorfreude, aber ich, ja. Nee, also deswegen muss ich sagen, mir geht's gut, aber das mit uns hat mich jetzt schon ein bisschen. Das nervt mich in erster Linie, ehrlich gesagt. Das belastet mich jetzt nicht krass. Und das ist auch nicht weltbewegend, aber es nervt halt. Wenn wir halt nicht in einem guten Mut sind, dann nervt es. Ja.
Mhm.
Genau.
Okay.
So, das war's. Tschüss.
Tschüss.
Nein, ja, das waren unsere Einleitungsfragen. Ich hoffe, wir konnten euch da so ein bisschen in unser Leben mit reinholen und haben uns heute überlegt, dass wir mit euch gerne, oder nicht mit euch, sondern euch gerne einmal mein Werdegang, sagt man das so?
Mhm.
Ja, schon, das klingt irgendwie so förmlich, aber mein Werdegang, boah, ich habe zu eng BH an, Herbie. Ich brauche wirklich neue BHs. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen BH besessen, der wirklich richtig gut gepasst hat. Das ist auch scheiße.
Ich habe dir eben schon gesagt, dass ich letztens ein Reel bei Instagram gesehen habe, wo drin stand, Mami, sei ehrlich zu dir, du brauchst nicht noch ein cutes Outfit für deine Tochter oder deine Kinder, sondern du brauchst einfach mal einen passenden BH.
Ja, ich brauche einen passenden BH. Ich glaube, das sollte ich mir mal besorgen. Naja, das soll jetzt hier keine Werbung werden für irgendwelche BHs, die passen sollen, sondern
Werbeblog.
Genau, Werbeblog. Wir wollen darüber sprechen, wie ich zu meinem Job gekommen bin und wie mein Leben sich entwickelt hat und wie wir irgendwie erfolgreich damit wurden. Wir haben ja letzte Woche erzählt, dass du dann auch damit eingestiegen bist. Deswegen geht diese Folge jetzt explizit eher darum, wie das bei mir passiert ist. Aber du bist zu einem gewissen Zeitpunkt halt mit eingestiegen. So. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch meine eigenständige Person im Job und mache auch so immer noch Sachen, wo du überhaupt nicht involviert bist. Daher hoffe ich, dass mein Redeanteil in dieser Folge nicht zu groß wird. Deswegen hak bitte auch ab und zu ein. Ja, soll ich mal anfangen?
Mhm.
Ich bin Journalistin und habe Journalismus und Medienkommunikation studiert, bin dann in den Food-Bereich gekommen.
Habe ich dich kennengelernt.
Ja, genau, du hast mich so kennengelernt. Also noch davor war das so, ich wollte eigentlich gerne Stylistin werden. Und man kann immer Stylistin nicht lernen, den Job. So. Und dann dachte ich, naja, dann studiere ich halt Modejournalismus. Hab dann dieses Modejournalismus-Studium angefangen in Kombination mit Kombination mit Medienkommunikation, so wow. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das mit der Mode mir gar nicht gefällt. Also ich ziehe mich zwar gerne schön an und habe, glaube ich, auch ein Verständnis für Style. Also keine Ahnung, das können andere besser beurteilen als ich, aber mir macht das Spaß, aber diese ganzen Modethemen und so und dieser ganze Zirkus dahinter haben mir überhaupt nicht getaugt. Und deswegen bin ich in den, habe ich gesagt, okay, was mache ich eigentlich richtig gerne? Warum mache ich nicht das? Und das war Essen. Und dann habe ich angefangen und ich habe nicht nur gerne gegessen, sondern ich habe mich gerne mit Essen beschäftigt. Ich habe schon da ein sehr großes Interesse im Laufe meines Lebens gehabt und habe mich viel damit auseinandergesetzt, auch viel mit Wein dann und Lebensmitteln der Verarbeitung und so weiter und so fort. Und bin dann in den Food-Journalismus reingerutscht, habe dann irgendwie angefangen für Blog-Magazine zu schreiben, dann habe ich für Print-Magazine geschrieben, habe so Food-Kolumnen geschrieben, so regelmäßig fürs Barbara-Magazin zum Beispiel Kochbücher, Rezensionen über Kochbücher geschrieben, habe Food-Trends analysiert, bla bla bla, habe dann für Kabel 1 gearbeitet und habe da mal so ein halbes Jahr Food-Testerin gemacht, habe dann angefangen für Zeit Online zu schreiben. Also so war das ganze Ding.
Deine Kabel 1 Folgen durfte ich allerdings nie sehen.
Ja, die waren horrorschlimm. Also
die hatten mir ziemlich früh nach unserem Kennenlernen verboten, diese Sendung zu gucken. Und die wurden auf jeden Fall noch lange Zeit. Jetzt gab es schon lange Zeit kein Feedback mehr dazu.
Ich bin nicht mehr bei Facebook online. Jedes Mal, wenn eine Folge ausgestrahlt wurde, haben mir halt irgendwelche ekligen Männer bei Facebook geschrieben. Das kann auch sein, dass das immer noch stattfindet.
Vielleicht, ja. Aber das war lustig. Erbsenensuppe in Hamburg die beste Erbsensuppe
So hat das alles angefangen. Und dann, das ist so lustig, ne? Also ich rede gerne auch mit euch ein bisschen über Zahlen. Also wir haben da nämlich auch vor ein paar Tagen nochmal drüber gesprochen. Das ist so witzig. Also ich habe echt relativ viel frei geschrieben, habe aber gleichzeitig auch noch ein bisschen weniger als einen Teilzeitjob bei einem Kochbuchverlag gehabt. Der habe ich so über Wasser gehalten hat. Aber ich habe echt viel frei geschrieben und ich habe vielleicht für meine freie Arbeit, ich weiß nicht, 1000 Euro verdient, ungefähr. Womit du in Hamburg, also das ist halt ein Scherz, das musst du versteuern und dann damit irgendwie eine Wohnung bezahlen und so. Also es war irgendwie echt super wenig Geld, obwohl man so viel macht.
Ab und zu hast du dann das Essen gestellt gekriegt, das war genau, ja praktisch.
Genau, also genau, ich konnte halt relativ viel umsonst essen gehen, das war gut. Aber das ist halt echt krass, das heißt, man muss, und daran sieht man das mal wieder, als Journalistin echt total, also als freie Journalistin, die in ihren Anfangsschuhen steckt und sich rantestet, schreibst du ganz viel für super wenig Geld. Zum Teil habe ich 50 Euro für einen Artikel bekommen. Also am schlechtesten zahlen übrigens die großen Hefte. Also ich glaube, für Zeit zum Beispiel habe ich 150 Euro bekommen oder so für einen Artikel, wo ich zum Teil 2 Wochen dran saß oder so, ne, weil es echt lange Recherchewege und viele Telefonate waren und ach, keine Ahnung. Man kriegt wirklich wenig Geld und versucht sich dann damit einen Namen zu machen. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Ich habe dich in der Zeit kennengelernt und also schon relativ am Ende dieser Zeit kennengelernt, denn ich wurde dann ja eigentlich sofort schwanger. Und als ich schwanger wurde, war klar, ich kann nicht mehr so easy das machen, was ich gemacht habe. Also irgendwie Restaurants gehen, Wein probieren, irgendwie abends ausgehen, auf Partys gehen, sich zu networken die ganze Zeit und so. Ist irgendwie schwierig gewesen und dann hatte ich dann auch nicht mehr so Bock drauf, also einfach in dem Mut und dachte mir, okay, irgendwie ist das jetzt nichts, wo ich sage, jetzt will ich irgendwie weiterhin die nächsten Jahre für 20 Euro für irgendein renommiertes Magazin schreiben, damit ich mir nahe mache, irgendwie werde ich jetzt Mama und will mich jetzt auch so ein bisschen festigen und mal gucken, was ich jetzt hier wirklich machen will. Und wusste aber nicht, was passiert. Ich hatte einfach keine Ahnung, ich war echt lost, so beruflich. Und hab dann gesagt, okay, da muss ich jetzt meinen Themenschwerpunkt verändern und hab dann gesagt, okay, das Naheliegendste ist, dass ich über Familienthemen oder Schwangerschaft schreibe, hab dann angefangen fürs Elternmagazin zu schreiben, hab dann regelmäßig ein paar Jahre fürs Elternmagazin geschrieben als freie Journalistin, hab aber gleichzeitig meinen Blog gegründet. Eine ehemalige Freundin von mir, Aminata, hat damals zu mir gesagt, mit Aminata habe ich zusammen gewohnt. Und Aminata meinte damals zu mir, mach doch so einen Mama-Blog. Wie wär's denn, wenn du über deine Mutterschaft schreibst? Dann meinte ich so, naja, was ist das? Wie funktioniert das? Ich habe davon noch nie über Mama-Blogs gehört. Und dann meinte sie, dann kriegst du sowas wie einen Kinderwagen umsonst. Und dann habe ich damals gesagt, okay, ich starte Mama-Blog, weil dann kriegen wir einen Kinderwagen umsonst. Und das war mein Ziel. Deswegen habe ich damals Mama-Impf gegründet. Das war richtig... Also absurd, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber mein Ziel war es damals, einen Kinderwagen gestellt zu bekommen. Und deswegen wurde dann Mama-Empf ins Leben gerufen.
Und da war es. Da habe ich dann auch schon das erste Logo gemacht, noch in dieser Neonschrift und so, weißt du das?
Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du an dem Schreibtisch saß und dieses Logo gemacht hast. Wie wir in unserer kleinen 50 Quadratmeter Wohnung in Altona gewohnt
48.
haben. Oder 48 Quadratmeter Wohnung mit Nachtspeicheröfen in Altona gewohnt haben. Du dann an einem Schreibtisch saß, da das gemacht hast. Parallel hast du ja dein Studium, dein Master, nee.
Masterarbeit geschrieben.
War das schon Masterarbeit? Mhm. Ja. Deine Masterarbeit geschrieben und ich war schwanger und wir waren so, okay, wow, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert und machen das mal. Du hast kein Geld verdient in der Zeit, weil du auch gar keine Zeit hattest.
Doch, ich habe 2,5 Tage die Woche gearbeitet.
Ja, du hast, ja, genau.
2 Tage die
Woche. Also auf jeden Fall sagen, weil du hast sehr wenig Geld verdient, weil du eigentlich an deiner Masterarbeit geschrieben hast, parallel ein bisschen was gemacht hast. Ich habe wenig Geld verdient, weil ich ja dann auch diese ganzen Foodshops nicht mehr gemacht habe. Und wir hatten so wenig Geld, dass wir einerseits einen Mama-Blog gegründet haben, um Kinderwagen geschenkt zu bekommen und gleichzeitig auch echt so ein bisschen Existenzängste hatten in der Anfangszeit quasi dieser Schwangerschaft oder in der Schwangerschaft, weil wir dachten, okay, scheiße, wie machen wir das jetzt? Also wir hatten ein bisschen was zurückgelegt, aber es war wirklich sozusagen, okay, wir wohnen in einer echt kleinen Wohnung, wir haben überhaupt keine Babysachen, wir haben kein geregeltes Einkommen gerade, du bist Student, ich bin freie Journalistin mit gerade irgendwie wenig Aufträgen und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen und sind dann damals, und das müssen wir mal festhalten, das ist gewesen 2017, sind wir zu den Jungen Hilfen gegangen, hießen die, ne? Ich glaube, Junge Hilfen, ne, hießen die so? Naja, auf jeden Fall war das ein Verband, von der Kirche, glaube ich sogar.
Also wir waren erst bei der Elterngeldberatung, glaube ich.
Wir waren erst bei der Elterngeldberatung.
Das war eine sehr nette Mitarbeiterin, das war auch direkt in Altona. Und die hat dann ja unsere Zahlen so ein bisschen gecheckt und so. Und dann kam raus, dadurch, dass wir beide selbstständig eben tätig waren, auch ja nur zum Teil, weil du warst in der Teilzeitanstellung und so und ich war ja Student, wurde aber dann das letzte, also 2016 quasi herangezogen, wo du zur Hälfte noch im Studium warst oder ein Drittel des Jahres im Studium warst. So gut wie nichts verdient hatte, weil ich auch so gut wie keine Kosten hatte vorher. Und dann kam raus, ja, wir würden irgendwie 300, 400 Euro.
Ja, diesen Mindest,
Mindestsatz 300 Euro, ich glaube, ein bisschen, einen kleinen Tick darüber an Elterngeld bekommen.
Plus, ich wollte in Elternzeit gehen, hätte dann diesen Mindestsatz Elterngeld bekommen, plus du verdienst nichts, weil du Student bist, deine Masterarbeit hast und du hast halt diese 2 Tage in der Woche verdient. Wir wohnten aber in Hamburg und unsere Wohnung allein hat. Also wirklich, wir reden jetzt gerade über eine süße Wohnung, aber das war wirklich sehr, also wir hatten eine Mini-Küchenzeile.
Ultra basic.
Wir hatten keine Spülmaschine, wir hatten keine richtigen Heizungen, wir hatten die Nachtspeicheröfen, die immer geknackt haben. So, also ultra basic. An der Hauptstraße und ja, 800 Euro, das hatte ich gekostet. Ja,
mit allem drin, glaube ich, 800 Euro ungefähr.
Ja, irgendwie so 800 Euro. So, und wir haben weniger Geld gehabt dann, als diese Wohnung kostet und dachten, okay, scheiße, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir dann da über die Runden kommen. Sind dann zur Elterngeldstelle gegangen und die haben uns gesagt, ja, wir müssen Hartz IV beantragen. Und wir, nein.
Genau, also sie meinte aber Hartz IV, aber vorher müssten sie dann erstmal eine kleinere, günstigere Wohnung ziehen.
Ja, genau. Aber auch so, wir hätten niemals Hartz IV beantragt, denn wir waren ja voller Tatendrang auch damals schon, unsere Ziele und Projekte umzusetzen und wollten einfach nur wissen, wie wir, auch gar nicht, wie wir bescheißen können oder so, sondern wie das geht, dass wir so eine Sondergenehmigung bekommen, damit wir mehr Geld bekommen, weil eben dieses Elterngeld ja anders angerechnet werden sollte. Es war, also ist jetzt auch am Ende zu kompliziert. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir uns fälschlicherweise, muss man dazu sagen, zu wenig Geld zugestanden hat in dieser Elternzeit.
Und ja, wir hatten noch einen Härtefallantrag gestellt, dass nicht das letzte Kalenderjahr trotz der Selbstständigkeit herangezogen wird, sondern die letzten 12 Monate, weil eben dein Studium da noch mit reingefallen ist und so. Und das wurde ausgeschlagen.
Und dann mussten wir überlegen, was wir machen. Und dann wurde uns geraten, zu dieser Stiftung zu gehen, die uns damals...
Da haben wir uns beworben
und wurden angenommen und haben dann damals für ein Jahr von dieser Stiftung 300 Euro im Monat bekommen, plus 1.000 Euro am Anfang oder sowas, von dem wir dann Babysachen kaufen konnten. Ja. Und jetzt muss, und das ist halt 2017, jetzt haben wir 2024, also es ist 7 Jahre her, und wir haben wirklich damals diese 300 Euro im Monat krass gebraucht, um unser Leben zu finanzieren, also um in erster Linie unsere Wohnung zu finanzieren, und haben wirklich da jeden Cent 100-mal umgedreht und wussten nicht, wie wir unseren Job machen sollen oder wie das alles wird, was uns bevorsteht und welche Projekte wir machen, und sind jetzt nach 7 Jahren auf einmal ziemlich erfolgreich mit dem, was wir tun, und müssen uns Gott sei Dank, toi, 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 keine finanziellen Ängste und Sorgen machen und brauchen nicht mehr gucken, was wir, in welches Regal wir im Supermarkt greifen, um die Tomatensauce rauszuholen. Und das ist so ein krasser Luxus und es ist so schön. Ich weiß nicht, wie das in der Kürze der Zeit passiert ist, dass wir wirklich von, wir sparen jeden Cent, drehen ihn dreimal um, nehmen Hilfe an von anderen. Übrigens haben wir das probiert, eben in allen anderen Bereichen zu lassen. Also wir haben irgendwie, glaube ich, in der Zeit nie unsere Eltern angepumpt oder so. Mein Papa hat uns einmal mit der Kaution für eine Wohnung geholfen, aber haben wirklich sonst probiert, alles selber zu machen und da halt eben zu gucken, dass wir da bei rumkommen, und sind mit 0 Cent Fremdkapital. Also wir haben uns nie Geld geliehen von der Bank, wir haben nie einen Investor drin gehabt, haben alles in einem super kleinen Team gemeistert und sind...
Wir hatten ja auch nie einen Kredit.
Also wir haben nie irgendwas gemacht. Nie
irgendwo verschuldet. Ja,
und haben aus eigenem...
Bis zum Hauskauf,
ja, aber jetzt auch wieder, also rein über, jetzt über die Firma gerechnet. Und sind jetzt nach sechs Jahren hatten wir letztes Jahr unsere erste Million umgesetzt mit der Firma, was total absurd war, weil wir dachten so, hä, wie kann das passieren? Also nach dem Jahresabschluss dachten wir so, okay, krass. Und das ist jetzt, ich sage das jetzt mal hier so beiläufig, weil ich brauche dazu keinen Panel-Talk machen oder irgendwie da 5 Instagram-Reels machen, wie sowas funktioniert. Wir wissen selber ehrlich gesagt nicht so genau. Wir haben einfach unsere Passion zum Leben erweckt. Also wir haben einfach gesagt, wir machen das, auf was wir Bock haben. Und wir setzen da alles rein und dann wird das schon erfolgreich. Und es wurde erfolgreich und hoffentlich bleibt es auch noch eine Zeit lang so. Und wir haben ja auch noch viel vor. Ja, genau. Also das als kleiner Schwenk in die Vergangenheit zu, wo sind wir jetzt und wie das passiert ist, ist dann wie folgt gewesen. Ich bin dann schwanger geworden und habe diesen Blog gegründet und ich habe angefangen, und ich glaube, wenn mich Leute fragen, was ist dein Erfolgsgeheimnis, Nina? Wie bist du erfolgreich geworden mit dem, was du tust? Kann ich 2 Sachen nennen. Die eine Sache ist, dass ich mich niemals unter Wert verkauft habe. Ich habe nie gesagt, also dann, als Journalist, freie Journalistin schon, aber dann habe ich gesagt, so, ich mache nie mehr irgendwas umsonst oder irgendwas, ohne dass ich in irgendeiner Art und Weise entlohnt werde dafür mit etwas, denn ich kann was und ich kann dafür Geld nehmen. Und das ist das Erste, also nie unter Wert verkauft. Und das Zweite ist, dass wir als Konstrukt, nenne ich es jetzt mal, ja, also weil wir nicht nur als Paar, sondern als Geschäftspartner und, wir als Konstrukt sehr viele Entscheidungen getroffen haben in den letzten 7 Jahren. Und es geht gar nicht darum, dass wir die richtigen getroffen haben, sondern einfach, dass wir viel entscheiden und viel entschieden haben, dass wir uns nicht davor scheuen, Veränderungen vorzunehmen, dass wir, wenn etwas nicht läuft, zu sagen, okay, wir machen es anders, wenn wir Bock auf was haben, sagen, wir machen es anders. Es ist ultra anstrengend. Und es ist vielleicht auch für das Mindset nicht der beste Weg, weil du natürlich immer in so immer ratterst und so. Aber
wie nochmal genau?
Aber du bist natürlich in einer Bewegung. Und diese Bewegung hat uns ermöglicht, dass wir eben dadurch auch viel umsetzen. Und damit meine ich jetzt gar nicht monetär, sondern dass wir einfach viel den Ball immer ins Rollen bekommen.
Mhm. Manchmal rollt er in die falsche Richtung, aber dann haben wir
Da haben wir auch keine Angst vor. Also ich habe noch nie Angst gehabt davor, dass was von nicht funktioniert. Also klar wünscht man sich, dass es funktioniert, aber ich denke mir immer so, naja, wenn es nicht funktioniert, machen wir es halt einfach nochmal oder machen wir es halt einfach anders. Mhm. Und diese Kombination aus diesen beiden Punkten ist, glaube ich, für uns das der Weg gewesen, dass wir gesagt haben, so funktioniert unser Erfolg. Ja, und so hat es nämlich dann auch angefangen. Also die Mama Empf gegründet, der Blog, der damals schon ein Mama-Blog sein sollte, aber mit mehr Hintergrundwissen. Also nicht nur, wie geht's mir gerade und welche Babybodies kaufe ich, sondern habe da schon probiert, journalistisch zu arbeiten. Und mein Wissen und meinen Bock auf meinen Job damit einzubringen, Leute zu interviewen, Experten mit reinzuholen, Interviews, wie gesagt, zu machen und. Und habe da mich schon nicht unter Wert verkauft. Also ich habe da, und ich hatte ja keinen Leser. Ich habe ja von null angefangen. Ich hatte keinen Leser, hatte ein Instagram-Profil mit 200 Followern oder so, halt ein privates. Und habe dann angefangen zu sagen, okay, ich bin schwanger, ich habe einen Instagram-Kanal, ich habe einen Blog und jetzt lest, was ich hier zu sagen habe. Und ich weiß noch genau, dass ich die ersten Kooperationspartner, also ich habe von Anfang an meine Kooperationspartner selbst angeschrieben, habe nicht darauf gewartet, dass hier irgendwas reinkommt, sondern habe gesagt, okay, ich habe Bock, das und das zu machen. Ich schreibe über das und das Thema. Ich habe, keine Ahnung, will wissen, welcher Schnuller ist am besten. Ich will sagen, welcher Kinderwagen ist am besten und so weiter und so fort. Und habe dann die Partner angeschrieben, auch schon, als ich keine Leser hatte. Habe gesagt, so, ich starte hier einen Mama-Blog. Wollt ihr mit mir kooperieren? Ich hatte natürlich am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ich habe einfach gestartet. Und dann habe ich weiß noch, mein erster Kooperationspartner war der Babymarkt. Ich weiß nicht, ob das, ist das eine Kette? Es gibt es auf jeden Fall in Dortmund. Das ist wie Baby One oder so, halt nur was anderes. Mhm. Und ich glaube, sehr viel kleiner. Und der hat mir damals einen Schnuller, eine Schnullerkette und so ein Schnullercase zugeschickt als Geschenk. Und das war meine erste Kooperation.
Das weiß ich gar nicht
mehr. Und das habe ich dann fotografiert, habe eine Story zu... Nee, da gab es noch gar keine Stories. Also habe es fotografiert, bei Instagram hochgeladen, habe gesagt, so hier, toller Schnuller und so.
Da gab es ja nur Fotos bei Instagram.
Ja, und das war meine erste Kooperation. Meine erste bezahlte Kooperation war nicht viel später. Da hatte ich dann vielleicht die ersten 500 Leser. Also das ging dann... also es war dann wirklich so, ich würde sagen, 3 Monate später oder so. Und die war mit Baby One und jetzt einmal hier, nicht Baby One, Baby Björn und einmal hier Shoutout an Baby Björn. Es ist super, super cool. Ich habe da auch nach wie vor, ist da die gleiche Ansprechpartnerin, Ina, liebe Grüße auch an dich. Ich glaube, dass du auch nach wie vor die Ansprechpartnerin bist bei Baby Björn. Dass ihr damals mich supportet habt, war total krass und ja, so fing das an. Und dann habe ich, wie gesagt, immer die Partner angeschrieben am Anfang, die ich halt haben wollte für gewisse Themen.
Ja, und wenn einer gesagt hat, nee, wollen wir nicht oder wollen wir umsonst haben oder so, dann hast du halt immer gesagt, nee, dann mache ich lieber meinen eigenen Kram.
Ja.
Hast dich eigentlich dann immer gesagt, nee, ich glaube, ich bin hier auf einem guten Weg und bevor ich es für zu wenig mache, mache ich lieber meine Sachen, damit komme ich weiter.
Voll, genau. Dann habe ich lieber gesagt, nämlich mache ich jetzt den Artikel lieber ohne Werbepartner. So, ich mache jetzt keine Werbung umsonst. Und dann habe ich das Ganze, habe ich ein paar, also ich habe dann, das werde ich auch immer oft gefragt, ab wann hast du eigentlich Geld verdient mit Instagram? Ich glaube, ab 3000 Follower. Also nein, ich glaube, ab 3000 Follower konnte ich von Instagram leben. So, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich diese 3000 Follower hatte und dann natürlich die Leser auf dem Blog, die ja aber dann tendenziell weniger waren, habe ich so Pakete verkauft. Blogpost, Story und Instagram-Beitrag für 400 Euro oder 500 Euro oder irgendwie sowas oder 300 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau und habe dann aber halt zwei in der Woche gemacht. Das ist so viel, oh mein Gott, ey, ich habe so viel Zeit investiert und so viel gearbeitet. Wir hatten ja das Baby und ich habe dann diese ganze Werbung gemacht, produziert, die ganzen Kontakte. Ich musste ja 100 Partner anschreiben, um dann irgendwie 5 zu haben oder so. Jetzt im Gefühl, jetzt keine Ahnung, jetzt nagelt mich da nicht drauf fest, aber so ungefähr. Also ich habe da wirklich meine komplette Zeit, mein komplettes Herzblut dran reingelegt und habe Tag und Nacht daran gearbeitet. Habe die ganze Zeit Sachen kommentiert und gesprochen und versucht, mich zu vernetzen, um das irgendwie hinzubekommen. Und ich bin aber von Anfang an, habe ich so kontroverse Themen angesprochen bei Instagram, dass ich super langsam gewachsen bin. Was aber für mich nach wie vor ein guter Weg ist, weil meine Follower zu 100% meine Leser sind. Und die das dann scheiße finden, was ich mache, die gehen dann halt auch, weil die das so scheiße finden, dass die halt auch gehen. Mhm. Und somit habe ich eine Leserschaft geschaffen von Anfang an, die zu 100%, ich sag mal so, die ich zu 100% dazu erzogen habe, meine Inhalte gut zu finden. So, weil wenn du das nicht tust, dann gehst du eben. Und das ist aber für die Kunden von Anfang an super viel wert gewesen, weil ich gesagt habe, so, ich habe hier 3000 Follower. Zu der Zeit habe ich übrigens Männer rausgekickt. Ich habe jeden Tag, bin ich durch meine Liste gegangen und habe jeden Mann rausgelöscht, der mir nicht gefallen hat. Also eigentlich alle, weil ich wollte eben keinen, also ich habe so vielleicht...
Ich bin nur 4-mal rausgeflogen.
Ja, du bist nur 4-mal rausgeflogen. Ich habe vielleicht so, mein Papa habe ich drin gelassen, mein Onkel habe ich drin gelassen und vielleicht 2 Daddy-Blogger habe ich drin gelassen, wo offensichtlich klar war, dass das irgendwie Leute waren, sind, die mitlesen. Aber sonst dachte ich mir, nee, Männer haben hier nichts zu suchen. Das ist ein Frauenmagazin, so habe ich es ja auch eine Zeit lang explizit benannt. Und hatte deswegen von Anfang an Insights, die jeder Kunde spannend fand, weil... Wenn ein Babymarkt jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, 3000 echte Frauen hat, die wirklich Zielgruppe sind, die das interessiert, was ich
Anfang
tue.
Zwischen Anfang 20 und Mitte 30, ja, irgendwie am besten noch irgendwie Norddeutschland und also so spitz irgendwie dann sind.
Ja, dann ist denen das eine Schnullerkette wert. Ja. Ja, also dann habe ich denen schnell klar gemacht, dass es mehr bedeutet hier als eine Schnullerkette. Naja, und so ist das gewachsen. Und dann ist das gewachsen bis 2020. Ja, bis 2020 ist das dann so. 3 Jahre habe ich ungefähr investiert, um das Ganze, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Und wie gesagt, es ging sehr langsam, aber stetig. Meine Preise habe ich immer weiter angehoben und es wurde immer konstanter, das ganze Gerüst. Und dann 2020 dachte ich mir, okay, scheiße. Also geil, aber scheiße, ich schaffe das nicht mehr alleine. Ich kann das nicht mehr. Wir haben dann ja noch ein zweites Kind bekommen, was ja auch alles nochmal eine ganz andere Nummer war. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Also weil das ja auch alles sehr schwierig war und so mit der Schwangerschaft. Und dann haben wir 2020, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr. Entweder wir holen jetzt jemanden ran oder du steigst mit ein. Weil du ja auch unglücklich warst in deinem Job. Das haben wir ja in der letzten Folge besprochen. Mhm. Und dann bist du damit rein. Gleichzeitig dazu habe ich aber meine erste Praktikantin angestellt. Und dann...
Da glaube ich sogar schon einen Ticken vor mir.
Ein bisschen Ticken vor dir, ne? Auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich brauche jetzt hier die erste Mitarbeiterin, ich brauche irgendwie mehr Support und dann bist du da mit rein. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin eigentlich kein Einzelunternehmen mehr, weil wir jetzt mehrere Leute hier drin haben. Wir brauchen da ein anderes Gerüst drunter, haben dann diese GmbH gemacht, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, warum mache ich eine GmbH? Ich mache doch gar nichts. War an dem Punkt schon so, dass ich gesagt habe, so, naja, also das ist keine GmbH wert, was ich hier tue. Also auch wenn ich sehr davon überzeugt war, meine Sachen immer gut zu monetarisieren, habe ich trotzdem in dem Moment auch nach wie vor, tue ich auch nach wie vor, zu wenig von meiner Arbeit gehalten. Also es ist ein bisschen langweilig dich. Er geht hier einfach. Ich habe total, das ist so ein zweischneidriges...
Zweischneidiges
Schnied. Wie heißt das?
Zweischneidiges Schwert.
Zweischneidiges Schwert. Einerseits.
Heißt es so? Doch.
Einerseits bin ich davon überzeugt, dass meine Arbeit viel wert ist. Andererseits sehe ich meine Arbeit selbst irgendwie manchmal nicht als das an, was sie eigentlich bewirkt. Also daran muss ich arbeiten. Naja, und dann haben wir diese GmbH gegründet, du bist mit eingestiegen, es wurden immer mehr Leute, weil wir dann gesagt haben, okay, das ist auch eigentlich wie alles gar kein Mama-Magazin mehr, sondern eigentlich ein Online-Magazin für Frauen und Frauen-Sternchen und haben dann sind von Mama Amf auf Amf gegangen, haben das Online-Magazin gegründet, haben dann wirklich zwischenzeitlich mit, ich weiß nicht genau, 12 freien Autoren oder so geschrieben, also super viel, haben jeden Tag Artikel rausgeballert. Der Blog wurde dann wirklich viel intensiver als Online-Magazin ausgebaut. Wir haben mit viel werblichen Inhalten natürlich auch gearbeitet, weil das natürlich auch irgendwie wieder reingeholt werden musste und das Geld. So wuchs das dann so langsam. Du bist mit drin gewesen und dann... das war ja irgendwie so im Frühjahr 2020 und 2021 waren wir auf Ischia im Sommer. 2021 bin ich erst eingestiegen. Naja, 2021 waren wir dann im Sommer auf Ischia und haben getrunken mittags in der Sonne, waren betrunken. Und dann habe ich gesagt, der Typ, der da langläuft, der hat so ein geiles Piraten-T-Shirt an. Das war ein Kellner da in dem Restaurant. Der hat so ein geiles Piraten-T-Shirt an. So ein Piraten-T-Shirt, das möchte ich gerne verkaufen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Dafür brauchen wir aber einen Shop. Habe ich gesagt, ja, ist ja geil, weil ich will ja eh die ganze Zeit schon ein Kinderspiel machen. Wusste aber nicht, wo ich es verkaufen soll. Also machen wir einen Shop, verkaufen das Kinderspiel. Und ich sammle einfach überall, wo wir sind, auf der Welt, ein paar coole Sachen, die ich cool finde, wo ich dann eine Geschichte zu habe und verkaufe die auf dem Shop. Und so war die Idee dann für bei Nina Kempf gepflanzt. Und dann sind wir nach Hause und haben das dann auch sofort umgesetzt. Ich habe dann die ein paar Hersteller angeschrieben oder Restaurants dann in dem Fall angeschrieben aus Ischia, meinte so, hey, ich brauche das T-Shirt, kannst du mir das T-Shirt besorgen und so, habe rumtelefoniert auf Mallorca, überall wo wir waren, auf Bali, habe probiert die Sachen zu bekommen. Wir haben dieses Kinderspiel entwickelt, haben da unser Team aufgebaut, damit die das machen können und so ist dann parallel zu Instagram, parallel zum zum Online-Magazin dieser Online-Shop entstanden. Und das war also alles sehr organisch. Ich glaube, das wird jetzt hier auch deutlich. Es war nie so, dass wir gesagt haben, so, naja, wir haben jetzt hier drei Investoren, Investoren sitzen, überlegen, was bringt am meisten Geld, wie können wir irgendwas am meisten ausschlachten, sondern das war eher so ein Prozess. Also das ist irgendwie so unser Leben. Und dann haben wir jetzt im Nachhinein benenne ich das ja immer gerne als Pizza, weil ich sage, wir haben eine große Pizza geschaffen.
Je nachdem, bis mittags ist es Pizza, danach ist es Kuchen.
Danach ist Kuchen, genau. wir haben eine große Pizza geschaffen und diese Pizza besteht aus verschiedenen Teilen unserer Firma. Und alle haben miteinander zu tun, aber alle funktionieren auch alleine. Und da war dieser Online-Shop da und wir haben dann mit dem Start des Online-Shops haben wir einen Businessplan. Wir haben nie einen Businessplan gehabt, haben wir ein Vision Board gemacht. Und auf dem Vision Board haben wir geschrieben, wir würden gerne, wenn wir 10.000 Euro im Monat mit dem Online-Shop umsetzen, wäre das ultra cool. Das wäre so, das war unser Ding, so, ne, dass wir gesagt haben, so, ich weiß gar nicht mehr genau, aber so das erste Jahr 10.000, dann irgendwie 20.000 und so und haben dann uns aufgebaut, was wir mit dem Shop erreichen wollen und haben, glaube ich, nach 6 Monaten gemerkt, dass das absolut absurd war und wir viel mehr Geld verdienen können mit diesem Shop, als wir uns am Anfang das aufgelistet haben und haben dann irgendwie im ersten Jahr schon das Ziel erreicht vom Shop, was wir erst in 3 Jahren irgendwie deklariert hatten, so nach einem Jahr. Und wir so, oh mein Gott, krass, was ist da drin? Und das nur, weil wir das machen, auf was wir Bock haben.
Genau, dazu kam ja, dass wir immer mehr festgestellt haben, dass ja die Produkte, die am besten laufen, die am meisten gekauft werden und wo wir das schönste Feedback zu kriegen, ja, die sind, die wir selber machen, komplett.
Genau.
Und nicht die wir einkaufen, weil bei den Sachen, die wir eingekauft haben, dann, da haben wir ja dann einen krassen persönlichen Wert zu gehabt, aber das zu transportieren war dann teilweise gar nicht so einfach.
Naja, ich muss jetzt auch ich kann das ja jetzt auch mal hier erzählen, es war ja auch so, dass wir dann gesagt haben, okay, ey, wir ziehen hier in das Haus ein und ich möchte gerne den goldenen Kronleuchter haben und habe dann gedacht, naja, bevor ich ihn mir privat kaufe, kaufe ich ihn halt, weiß ich nicht, 8 Mal oder wie oft wir den hatten, damit wir den einmal verkaufen, also dass ich den einmal hier hinhängen kann und wir den halt 7 Mal verkaufen, was grundsätzlich ein guter Gedanke war, aber man muss schon sagen, dass dieser Gedanke erstmal dazu geführt hat, dass wir am Ende irgendwie 700 Produkte im Shop hatten. Nicht nur, weil ich das alles haben wollte, sondern weil man dann natürlich von Stückchen auf Stückchen kommt. Oder ich bin Sprichwörter. So, weil den Kronleuchter gab es, also jetzt bei dem Kronleuchter nicht, aber damit wir bei dem Beispiel bleiben, gab es dann auch noch in Schwarz und in Silber. Dann denkst du dir, okay, dann nehme ich noch 2 andere Farben. Dann nimmst du dir noch mal einen kleinen, damit du die Produktpalette hast. Und irgendwie sind wir ziemlich dann von dem Weg abgekommen. Aber davor muss ich noch sagen, dass der Shop dann erstmal so total gut lief, ja. Und dann haben wir das ein Jahr lang gemacht, ein bisschen weniger, und haben dann ungefähr ein Dreivierteljahr, und haben dann ja den Laden in der Innenstadt angemietet, hier in Lüneburg, weil wir eigentlich mehr Lagerfläche brauchten. Auf einmal hatten wir auch einen Einzelhandel. Hä, wie ist das passiert? War halt einfach so. Dann war dieser Einzelhandel da, der auch gut funktioniert hat, aber grundsätzlich im Großen und Ganzen, wenn wir die Pizza betrachten, auf jeden Fall das allerkleinste Stück war, was aber auch jetzt nie großartig anders gedacht war, uns aber jetzt im Nachhinein gesehen einfach zu viel Kapazitäten gefressen hat. Also allein Energie und Mitarbeiter und so weiter. Gar nicht unbedingt monetär, sondern zu sagen, boah, das ist so viel Input, was wir da reinfließen müssen, das können wir eigentlich auch anders wo reinsetzen, was uns am Ende dann auch wieder mehr ausspuckt, wenn wir einfach mit einem anderen Blickwinkel drauf gucken. Und haben erstmal den Einzelhandel gegründet und parallel, also ein bisschen davor, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander von den Zeiten, auch den Agenturzweig gegründet. Das haben wir auch noch vor dem Shop gemacht, egal. Weil wir das Feedback bekommen haben von Hotels oder von irgendwelchen Einzelhändlern, mit denen wir zusammenarbeiten, auch über Kooperationen über Instagram, dass sie gesagt haben, hey, wir finden eure Produkte voll cool, könnt ihr die nicht auch für uns machen? Also zum Beispiel das Kinderspiel, was wir gemacht haben, haben wir dann als Sonderedition für ein Kinderhotel gemacht, was man dann im Kinderhotel kaufen oder als Geschenk dazu bekommen konnte. Oder Kontrastkartenset jetzt gerade vor kurzem für einen Kinderwagenhersteller oder mit dem BVB haben wir viel gesprochen, weil wir da mit dem letztens, das hat jetzt nicht geklappt, aber so als Beispiel, ja, ein Fußballverein haben wir gesprochen, mit dem ein Produkt zu machen. Also so von Sport über Kinderhotels, über Papeterie-Shops, über whatever, ja, dass ihr ein Gefühl bekommt. Das kam dann noch dazu, dass wir quasi gesagt haben, okay, die Produkte, die wir für uns cool machen, die können wir ja auch dann eben für andere Kunden extern produzieren. Und so ist dieser Agenturzweig entstanden, was dann ein weiteres Pizzastück war. Und so füllte sich die Pizza immer, immer weiter.
Wie viele Stücken hat die jetzt?
Jetzt hat sie, ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen. aber wir haben dann natürlich auch mit der Zeit festgestellt, dass wir manche Stücke auch wieder abwerfen müssen. Also dass wir zum Beispiel
schmaler machen müssen.
Also dass wir uns auch verändern müssen, dass wir zum Beispiel, wie gesagt, den Einzelhandel wieder aufgeben, dass wir wir hatten am Ende 16 Mitarbeiter mit den ganzen Minijobbern und so dazu gezählt, dass wir gesagt haben, so, das ist zu viel. Am Ende bringt uns das nicht weiter. Wir müssen das Team wieder schmaler machen und mehr externe Hilfe mit reinholen, ja, damit es irgendwie für uns auch eben nicht nur lukrativer ist. Es ging ja gar nicht so ums Geld, sondern dass man sagt, wir schonen unsere Ressourcen, also energietechnisch auch, weil so viele Mitarbeiter zu koordinieren und so, das war am Ende für dich ein Vollzeitjob, schon allein das zu machen.
Ja, ich kam gar nicht mehr dazu, das zu machen, was ich eigentlich machen sollte.
Ja. So. Und deswegen, das meine ich auch mit so zu sagen, man hat Entscheidungen, die man gut findet, Entscheidungen, die man ausprobiert, Entscheidungen, wo man vielleicht noch gar nicht genau weiß, wie sie werden. Und wir haben es einfach immer gemacht, um dann zu sagen, ja, ist gut oder ist nicht gut. Und dann haben wir was Neues gemacht. Und das hat sich die ganzen Jahre so krass durchgezogen. Und so ist so ein bisschen die Vita unseres Erfolgs. Jetzt sind wir ja von dem Einzelhandel in den Showroom gewandert, haben jetzt viel externe Hilfe zum Verpacken, haben der Shop, hat dieses Rebranding bekommen, ist von bei Nina Kempf in Wer wir wurden gewachsen, weil ich gemerkt habe, cool, meine Passion war es nie, da kommen wir gleich, wie sich das alles nochmal weiter verändern wird, aber ich habe gemerkt, meine Passion war es nie, diesen Shop so zu machen, sondern das ist halt eben so entstanden und ich will gar nicht so krass mit meinem Namen verhaftet sein an diesen Shop. Also ich bin immer noch das Gesicht und wir machen das, was mir gefällt, also auch was euch gefällt, aber in erster Linie das, was ich cool finde, das gebe ich damit rein, weil ich da mit meinem Namen immer hinterstand und dann setzen wir das zusammen um und ihr macht auch, was ihr cool findet, aber am Ende muss ich das irgendwie immer absegnen. Und das ist zum einen ist es cool, aber zum anderen hat mich das total in die Verantwortung gezogen, natürlich. Und ich habe gemerkt, ich will das weniger. Ich will weniger diejenige sein, die das alles tut. Und deswegen haben wir das alles in Wer wir wurden umgeändert und haben dieses Rebranding gemacht und haben gesagt, okay, dieser Shop soll autark funktionieren. Wenn wir ein Jahr auf Weltreise sind, soll der Shop funktionieren, ohne dass wir da sind, ohne dass wir im akuten Geschäft zuständig sind. Wir sind immer noch diejenigen, die Entscheidungen treffen, immer noch diejenigen, die alles im Blick haben, aber wir haben unsere tollen Mitarbeiter, auf die wir uns verlassen können, wir haben unsere externen Hilfen, wir haben all das, weswegen wir sagen, wir setzen nicht mehr alles in diesen Shop an Energien und jetzt kommt's, konzentrieren uns darauf, was wir wirklich geil finden. Und das ist ein richtig krasses Learning, das habe ich in den letzten Folgen schon mal gesagt. Wie gesagt, es ist alles passiert. Es ist nicht so gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt das machen, damit ich dahin komme, weil das ist mein Ziel. so habe ich noch nie gedacht. Also mein Ziel war es halt immer irgendwie erfolgreich zu sein, aber ich dachte mir nur so, naja, ich mache einfach das, auf was ich Bock habe. So. Aber dann ist daraus halt immer viel mehr entstanden. Ich hatte Bock, ein Kinderspiel zu machen, auf einmal ist da ein riesiger Online-Shop raus geworden mit 700 Produkten. Hä, wie ist das passiert? Ich hatte Bock, über meine Schwangerschaft, über coole Kinderwagen zu schreiben, auf einmal ist da ein großes Online-Magazin raus geworden. Ich hatte Bock, so, also ich kann da weiter mal weiter das ausführen, aber es war nie so, dass ich das Ziel vor Augen hatte und gesagt habe, okay, darauf arbeite ich jetzt hin. Und das war, glaube ich, auch ein guter Weg für die letzten Jahre, aber jetzt ist es so, dass ich mir in den letzten Monaten mal zugetraut habe oder mir mal eingestanden habe, an ein Ziel zu denken. So, was wäre ein Ziel für mein Leben oder für meine nächsten 10 Jahre, 20 Jahre? Wie sehe ich mein Leben vor mir, wenn ich mir etwas wünschen könnte? Wie darf dieses Leben aussehen? Wie darf das beruflich aussehen? Wie darf das privat aussehen? Wie darf das monetär aussehen? Wie viel Geld will ich verdienen? Wie viel Zeit will ich am Ende haben? Und habe mir das wirklich mal ausgemalt. Und daraufhin haben wir das Haus gefunden. Und das bedeutet auch, dass da viel mein Job dran hängt. Also an dem Haus, also man kann das natürlich sehen, wie man will, an dem Haus hängt viel mein Job dran oder ich habe meinen Job, ich habe die Möglichkeit in meinem Kopf gehabt, meinen Job um das Haus zu bauen. Also, ja, verstehst du, was ich meine? Ja, ne? Also es gibt zwei verschiedene Sichtweisen. Daraufhin, aber am Ende ist es egal, weil es kommt immer zu dem gleichen Punkt. Denn meine Vision von meinem Leben ist, dass ich ein Leben führe, was absolut selbstbestimmt ist, wo ich keinen habe, der mir sagt, was ich zu tun habe. Dass ich
außer ich ab und
ja,
zu.
Ja, du, ich habe jetzt über einen Job geredet, ja. Aber du auch eigentlich nicht. Also, dass ich keinen Chef habe oder irgendwie sowas, der mir jetzt sagt, was ich zu tun habe. Dass ich einen Job mache, der mir ultra viel Spaß macht und der mich auch immer wieder herausfordert, indem ich aber nicht so krass abgelenkt werde von außen. Und das ist was mich zum Beispiel gerade ultra stört bei Instagram und so. Auch nochmal ein anderes Thema, wir können auch gerne nochmal eine Folge bei Instagram machen. Dass ich einen Job mache, der einen Sinn mit sich bringt. Also, dass ich Sinn irgendwie wieder, dass sinnhaft ist, was Sinnhaftigkeit mit sich bringt, sinnhaftig ist, so. Ne? Oh. Dass ich irgendwie was mehr mit Natur mache, dass ich was mache, wo ich etwas herstelle, wo ich etwas produziere, bla 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 bla. So, dass ich irgendwie Gastgeberin sein kann. All das waren so Vorstellungen in meinem Kopf, wo ich immer dachte so, naja, das wäre schon toll, aber ich kann ja kein Hotel machen, so, ne? Wie zum Beispiel, wieso sollte ich eine Gastgeberin sein? Ich kann kein Hotel machen. Ich bin noch kein Hotelier, ich habe keine Ahnung, so, ne? Oder ich kann auch nicht mein Geld damit verdienen, Blumen anzupflanzen, so. Kein Plan, wie man Blumen anpflanzt. Oder schöne Fotos zu machen, so. So. Also, es sind so viele Optionen gewesen. Und jetzt habe ich nach langer Überlegung mein Ziel vor Augen, auf was ich hinarbeiten will und das mir auch noch richtig viel Geld bringt. Ja, weil das ist mir wichtig. Ich will viel Geld verdienen. Ich will viel Geld verdienen, weil mir das erstens Spaß macht, weil ich mich auch ein bisschen damit für mich selber profiliere. Das ist viel zu negativ betrachtet. Aber identifiziere, ja, weil ich gerne abgesichert bin. Ich habe gerne eine gute Altersvorsorge. Ich habe gerne keine Sorgen auf meinem Konto. Und dazu kommt, ich habe auch einen teuren Lifestyle. Und das ist nichts, für was ich mich schäme. Ich gehe gerne essen, ich fahre gerne in schöne Urlaube, ich gehe gerne in schöne Hotels, ich fahre gerne ein schönes Auto, ich kaufe mir gerne schöne Klamotten. Ich habe überhaupt keinen Skrupel davor, das zu sagen. Aber gleichzeitig tue ich dafür ja auch was. So, und das ist etwas, was mir, glaube ich, auch immer schon wichtig war und auch immer wichtig sein wird. Und deswegen ist mir klar, dass der Job, den ich machen werde, mir auf jeden Fall dieses Erleben ermöglichen muss. Weil sonst würde ich nicht das Leben führen, was ich führen will. Und deswegen wird sich jetzt all das, was wir gemacht haben, also diese Pizza, die jetzt aus bla bla, wie vielen Stücken, jetzt kommt der Podcast dann noch zu und so weiter, dass diese Pizza auch noch da um ein weiteres Pizzateil ergänzt wird, weil ich viel weniger aktiv sein werde in diesem Kerngeschäft-Shop, in diesem Kerngeschäft-Agentur, in diesem Kerngeschäft bla bla, sondern viel mehr mich darauf konzentrieren werde, was will ich wirklich, was ist mein Ziel im Leben, insbesondere beruflich, was bei mir aber halt eben nicht so gut zu trennen ist. Und wie kann ich das mit allen anderen Pizzastücken verbinden? Und das Leben, was wir uns in dem Haus schaffen, und wir wollen nicht zu viel verraten, weil das auch noch Projekte sind, die entwickelt werden, aber mit dem Projekt Haus schaffen wir eben Projekte, die sich mit all den Wünschen, die ich gerade gesagt habe, die ich für mein Leben habe, von Blumen über Kochen, über Gastgeber, über bla bla bla, verbinden lassen, aber eben auch über die Pizzastücke, Shop-Agentur, Instagram, Podcast, Fotos und so weiter und so fort. Ja, und das ist dann am Ende der Kuchen, nicht die Pizza mit 16 Stücken. mal gucken. Aber
die dreistöckige Torte.
Die dreistöckige Torte. Es macht, weil so, wenn ich das so auch nochmal für mich erzähle oder für euch erzähle und mir einmal durch den Kopf gehen lasse, ist das, klingt das so weird und so wirsch, dass man so viele verschiedene Sachen macht, aber es macht schon Sinn. Und diese ganzen Sachen habe ich eben gemacht, ohne zu wissen, dass sie Sinn machen. Weil ich einfach es gemacht habe und jetzt weiß ich, sie machen Sinn und jetzt weiß ich, alles, was danach, was noch passiert, wird da eben noch dazukommen.
Das klingt ganz schön spannend. Kann man da mitmachen?
Ja, du hast dich dafür schon entschieden.
Ah, okay.
Ohne dass du es, glaube ich, genau wusstest, auf was du dich einlässt, als wir geheiratet haben. Und dann hast du ein bisschen mehr verstanden noch, auf was du dich einlässt, als du mit in die Firma eingestiegen bist. Und als du dachtest, fuck, auf was habe ich mich eingelassen, war letztes Jahr. Da hast du dich dann wirklich dafür entschieden, damit zu machen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und
ich würde es wieder tun.
Das ist super schön. Das freut mich sehr. Und das Schöne ist ja, dass dieses Leben, was wir uns erschaffen haben, also auch gar nicht nur das Leben als Familie und so weiter, das ist auch jetzt hier bewusst gar nicht mit drin, sondern nur dieses berufliche Leben bietet eben all die Freiheiten, uns immer wieder neu zu erfinden und darauf zu reagieren. Also zu sagen, was macht uns glücklich und was macht uns auch unglücklich und was können wir für Stellschrauben drehen, damit wir glücklicher werden. Und das ermöglicht uns unser Leben total und das ist die größte Freiheit.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, wie viel habe ich jetzt geredet?
Ich würde sagen 94% in einer Stunde.
Haben wir eine Stunde gemacht bis jetzt? Ja, ja, also deswegen sagst du doch jetzt nochmal was.
Ich soll jetzt nochmal was sagen. Ich finde es immer wieder schön, wie du das Ganze dann nochmal runterbrichst und einen dazu, trotz deiner großen Vision dazu bringst, hier und jetzt anzukommen. Weil das ist das, ich lasse mich halt ganz oft von so Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen. Und du siehst aber dabei immer das große Ganze. So. Und ja, ich finde, dass du ein bisschen außer Acht gelassen hast, mit wie viel Herzblut du deinen persönlichen Blog ganz am Anfang gefüllt hast und ja dann auch weiterhin wöchentlich oder mehrmals wöchentlich wirklich persönliche, schöne, herzerwärmende, berührende Beiträge zu schreiben.
Das habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen, sorry, dass ich unterbrechen muss, aber ich muss das dazu sagen, das habe ich auch in den letzten Jahren etwas bewusst, manchmal leider, nicht mehr gemacht. Ich habe sehr bewusst irgendwann entschieden, nicht mehr so krass persönlich zu teilen und so viele herzerwärmende Texte zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass mich das anstrengt. Also nicht das zu schreiben, sondern all das, was damit einhergeht. Ja.
Mhm. Ja. Aber ich meine gar nicht nur die groß ausgeschmückten, sondern du hast ja auch sehr ehrliche Texte geschrieben. Und es war ja nicht so, dass du losgerannt bist und gesagt hast, so, ich tue jetzt alles nur dafür, einen Kinderwagen zu bekommen, sondern du hast ja auch sehr viel dafür gegeben, ja, eben das ganze Universum da drumherum aufzubauen. Ja.
Und das ist auch was ich, glaube ich, auch immer wieder mir selber sagen kann und muss und auch euch sagen kann, weil ich glaube, das ist ja auch immer noch so ein Vorurteil, Influencer und Blogger und die kriegen alles in den Arsch gesteckt. Ich habe wirklich die ersten 5 Jahre, also bis das mit dem Blog, mit dem Online-Magazin und so, mit dem Online-Shop und so dazu kam, haben wir die ersten 4 Jahre Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, also ich arbeite jetzt auch immer noch sehr viel, aber ich kann jetzt ganz ich kann jetzt sagen, okay, jetzt arbeite ich nicht und jetzt habe ich mal eine Woche frei und jetzt gehe ich mal offline oder jetzt mache ich mal das nicht. Oder ich habe auch natürlich jetzt Mitarbeiter, denen ich viel geben kann. Aber die ersten 4 Jahre, 5 Jahre habe ich nur gearbeitet. Also in Kombination mit meinem Kind und meiner Familie, weil wir das natürlich immer mitbringen konnten. Aber ich hatte immer das Handy in der Hand.
Ich war einen Großteil davon dann auch Vollzeit angestellt und so. Und das ist trotzdem nebenher.
Ja, und ich weiß auch noch, wie meine Mutter mich immer mir gesagt hat, jetzt leg doch mal das Handy weg, jetzt hör doch mal auf, in der Nacht zu arbeiten oder bei Instagram online zu sein, weil natürlich auch unsere Generation, die Generation unserer Eltern das am Anfang gar nicht verstanden haben. Die haben immer gedacht, dass ich mache jetzt hier irgendwie ich schreibe mit meiner Freundin in der Nacht. Ich habe halt die ganze Zeit dafür geackert und das ist halt so ein Ding und ich habe in der Zeit ungefähr, also bis jetzt und auch noch nach wie vor, also bei Instagram besonders, mindestens einmal im Monat Bock gehabt, die ganze Scheiße zu löschen und nie wieder was zu machen, weil es ist undankbar ganz oft, weil, also nicht das große Ganze, sondern dann temporär, weil dann die Views runtergehen, die Zahlen runtergehen, irgendwie irgendwas ist, du kannst nicht beeinflussen, du hast ab alle paar Monate mal einen Shitstorm, was total nervig ist.
Ja, aber auch alleine, wenn du Ewigkeiten einem echt umfangreichen Artikel zu einem ein bisschen schwierigeren Thema schreibst und der wird einfach überhaupt nicht ausgespielt. Und dann als nächstes kommt irgendwas lapidar daher und das geht dann irgendwie durch die Decke und du denkst so, ja, Leute, darum ging es mir nicht so. Ja. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen enttäuschend.
Oder wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und die machen auf einmal nicht mit, ja. Also so, die posten es dann nicht. Also ich habe ja früher auch immer so Kooperationsposts gemacht mit so anderen Bloggern, wo ich die dann interviewt habe, zum Beispiel zu deren, weiß ich jetzt nicht, Abtreibung zum Beispiel, habe ich mal einen großen Post gemacht. Und dann posten das auf einmal 3 nicht, was abgesprochen war. Das ist halt total frustrierend und absolut nervig. Also so viele, es gab viele Stolpersteine und man musste über die drüber springen und man muss die Disziplin haben, da dran zu bleiben. Und ich glaube, diese Disziplin habe ich extrem. Ich bin extrem diszipliniert, wenn es um meine eigenen Sachen geht. Und beiß mir da halt auch immer wieder in den Arsch. Tret mir in den Arsch.
Mhm, ja. Macht nix.
Und mach da meine Sachen. Und das ist, glaube ich, ein Weg, warum das echt ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, jetzt das Letzte, was wir dazu sagen können, dann hören wir mal auf, hier zu labern. Ich habe auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit über mich zu reden. Wir wissen bis heute nicht, mir ist es jetzt auch schon wieder unangenehm, dass wir vorhin gesagt haben, wie viel Jahresumsatz wir letztes Jahr hatten. Wir sind bis heute uns nicht bewusst, was wir eigentlich aufgebaut haben. Auch jetzt, wenn wir das sagen und wenn wir darüber sprechen, was wir aus unserer Manpower geschafft haben, klingt es für mich so, als hätte ich jetzt eine Stunde angegeben, was ich für ein geiler Typ bin. Habe ich vielleicht auch, also vielleicht wirkt das für euch so. Für mich wirkt es aber, es ist nicht so einfach, das zu sagen. Also nicht so einfach, wie das vielleicht gerade klingt, so von wegen, ich erzähle das einfach mal so, sondern ich habe Hemmung davor, mir zuzusprechen, dass ich einen guten Job gemacht habe und dass wir es verdient haben, keine Ahnung, ein teures Haus zu kaufen oder wie auch immer, ja. Und wir sind ja immer in der Option, dass wir auch sagen, naja, betrügen wir. Wir sind ja immer so, dass wir uns auch mal denken, so, warum funktioniert das eigentlich alles? Wo ist der Fehler? Wann kommt mal irgendwas und sagt, also es kann natürlich auch immer noch passieren, dass wir irgendwas übersehen haben und irgendjemand kommt und sagt, ihr macht hier nur Scheiße. Aber wir denken ja ganz oft so, hä? Irgendwas stimmt hier nicht, weil es einfach gut funktioniert. Vielleicht ist das Geheimnis aber auch einfach, dass es gut funktioniert, weil wir einfach wirklich Bock haben. So.
Vielleicht, ja.
So.
Und glaube ich auch deine Eigenschaft, dass du halt 100 Sachen anschiebst und ein paar davon werden schon funktionieren. Ja. Ich wäre halt so, ich würde nur 5 anschieben und dafür mich aber monatelang zurückziehen, um das hundertprozentig vorzubereiten. Und
ich bin auch kackendreist, das muss man auch dazu sagen.
Dreist und hartnäckig bist du.
Ja.
Ja. Aber ja, wie du sagst, wir haben halt immer manchmal das Gefühl, wenn irgendjemand unsere Zahlen sieht, dass und der sagt, okay, krass, wow, dass wir dann sagen, ja, okay, blätter mal weiter. So, du kannst dich ja dann melden, wenn du die Scheiße gefunden hast.
Ja. Nach dem Motto. Ja. Ich habe auch letztes Jahr Grunau ein Jahr, nee, letztes Jahr, vor 3 Jahren oder so, habe ich Grunau ein Jahr mein Online-Magazin angeboten. Also das meine ich, habe irgendwie mit kacken Dreis, habe Grunau ein Jahr angerufen. Also ich habe da ja ein paar Kontakte und meinte so, ja, hier ist mein Online-Magazin, wollt ihr das haben? Und die so, ja, das klingt total gut. Und ich so, hä, sind die dumm? Warum wollen die mein Online-Magazin? Hä? Und dann haben die mir damals die Zahlen durchgegeben von anderen, ich sage jetzt extra die Namen nicht, anderen Online-Magazinen, die sie führen. Und meine waren halt einfach Minimum genauso gut. Und ich war so, wow, das kann doch nicht sein. Von dem Magazin sind die Zahlen so und meine sind so. Wie absurd ist das denn? Das ist so krass. Oder, und eine Anekdote habe ich noch zum Thema Kackendreist. Dann hören wir wirklich auf. Ich habe zum Beispiel gestern eine Absage bekommen von IKEA, weil ich habe IKEA angefragt für ein Projekt, was wir haben. Und die haben gesagt, ja, voll cool, aber wir haben keine Kapazitäten. Und normalerweise sagt man dann ja so, okay, ja, ist okay. Ne, dann schade, aber okay. Dann habe ich aber den Kontakt genommen, weil ich habe lange Zeit nach einem guten Kontakt für IKEA gesucht und mir war dann ja klar, okay, der Kontakt funktioniert. Also auch wenn die Abteilung hat mir nicht geantwortet, sondern das an eine andere Abteilung geschickt. Und von der Abteilung, was ein externer war, hat mir dann jemand geschrieben. Also ich habe keine Rückmeldung von IKEA direkt bekommen, habe aber eine Absage bekommen, habe dann aber gedacht, na ja, dann funktioniert die E-Mail-Adresse ja, die ich habe, und habe dann dem IKEA-Kontakt, der das dann weitergeleitet hat, geschrieben, tut mir leid, dass ich mich nochmal melde. Ich wollte sie nochmal für eine ganz andere Sache anfragen. Und dachte mir nur so, boah, wenn ich die Frau bin, die diese E-Mails von mir bekommt, die muss denken, was ist los mit ihr? Ist sie bescheuert? Aber das, so arbeite ich halt. Und so mache ich. Wenn ich eine E-Mail-Adresse nicht habe, dann schreibe ich die E-Mail 50 Mal und verändere immer die E-Mail-Adresse ein bisschen. Also ich habe einen Namen, wie zum Beispiel
Bindestrich,
Lisa,
de,
genau, Lieschen Müller, und dann schreibe ich Lieschen Müller at blablabla.de und dann Lieschen.Müller at Lieschen-Müller, Müller.Lieschen, L.Müllerchen. Und ziehe das halt durch, bis ich keine Error-Nachricht habe. Und dann habe ich die E-Mail-Adresse von Lieschen Müller. Ja. Also deswegen, ich bin einfach kackendreist und
meistens. Wie viele 100 Gigabyte hat dein Postfach jetzt
ja,
schon?
Ja, du musstest doch irgendwie gefühlt jede Woche, jeden Monat aufstocken. Mein iCloud-Speicher und mein Strato-Postfach. Ja. Okay, jetzt habe ich genug gelabert, Herbie. Jetzt müssen wir auch los. Wir fahren nämlich jetzt nach Berlin für ein weiteres Pizzastück. Wir bieten nämlich jetzt auch Workshops an.
Mhm, aber nichts, wie man sein Geschäft führt.
Nicht, wie man sein Geschäft
kein
führt.
Kein Panel-Talk.
Nee, kein Panel-Talk, nicht, wie man erfolgreich wird. Das ist alles sehr gefährliches Halbwissen, was wir hier nur im Podcast mit euch teilen. Das verkaufen wir nicht für Geld. Ja, so. Ich wünsche euch einen schönen Tag und nächstes Mal redest du wieder, okay?
Mach ich. Nächstes Mal rede ich wieder. Wenn ihr das hört, haben wir den Pfingstmontag, einen schönen Feiertag noch und ciao.
Ciao.